Streifendienst 1902. Der MSV-Talk mit Tim Gieske und David Müller. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Hallo ihr Lieben, willkommen bei Streifendienst 1902. Ich freue mich, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Wenn ihr uns jetzt bei YouTube schaut, in unserem kleinen Vodcast-Format, dann grüße ich euch alle. Vielen lieben Dank vorab schon mal, dass ihr so fleißig am Kommentieren seid. Vielen Dank für die viele Liebe, die ihr uns entgegenbringt. Wir sind wirklich begeistert. Vielen Dank, dass ihr das so gut annehmt, dass ihr weiter kommentiert, dass ihr liked, auch nur für den Algorithmus mal was schreibt. Das finden wir richtig, richtig geil. Vielen Dank dafür. Und solltet ihr uns jetzt über einen eurer Lieblings-Podcast-Formate gefunden haben, dann viel Spaß beim Hören und kommt doch auch gerne mal bei uns bei YouTube vorbei. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Dann könnt ihr die wunderschönen Gesichter von David und mir sehen. Denn der liebe David, der ist jetzt wieder Teil des Streifendienstes, nachdem er letzte Woche einfach nicht da war. Schön, dass du wieder dabei bist, lieber David. Und willkommen zurück im Streifendienst.
Hallo Tim, ja, was für ein energischer Start. Hallo liebe Community. Ja, ich habe mich aus den Fängen von Andrea Berg befreit.
War's schön.
Muss ja mal wieder drauf eingehen, was du hier in meiner Abwesenheit wieder für dreckige Gerüchte streust. Ich muss es nochmal klarstellen, als ich in Stuttgart war, ich habe sie auch nie persönlich gesehen. Oh. Also nein, ich hätte sie wahrscheinlich auch gar nicht erkannt. Also ich bin so im Musik-Schauspieler-Business. Also ich kenne viele Leute, auch viele Namen. Aber so in der Hinsicht bei Gesichtern bin ich ganz schlecht. Ich erkenne dann halt so Leute wie Taifun Korkut, der dann da auf der Tribüne sitzt.
Was hat Taifun Korkut da gemacht? Wir müssen mal kurz einordnen. Taifun Korkut, ehemaliger Stuttgart-Trainer, ehemaliger Hannover 96-Trainer. Aber irgendwie immer nur im Gespräch, wenn es darum geht, einen Feuerwehrmann zu finden oder so, ne?
Also ich nehme mal stark an, ganz herausgefunden habe ich es nicht, aber es war auf der Aufstellung beim VfB 2, gab es einen Spieler, der mit Nachnamen Korkut hieß. Ich weiß nicht, ob das sein Sohn oder Verwandtschaft war. Also könnte durchaus sein, dass das da einen familiären Bezug auch hingab. Würde ich jetzt mal einfach so spekulieren, ich weiß es aber nicht genau.
Wir hatten letzte Woche ja auch wunderbaren Ersatz. Da auch nochmal lieben Gruß an Bene Steffen von den MSV-Amateuren. Falls du uns jetzt siehst und schaust, nochmal einen lieben Gruß. Hat super viel Spaß gemacht mit dir. Hast den David würdig vertreten. Und ich hoffe natürlich, dass die Amateure, vielleicht der ein oder andere da nochmal sagt, ey, geil, habe ich noch nicht von gehört. Vielleicht habe ich Bock, da mich anzuschließen oder irgendwie zu unterstützen. Ich hoffe, dein Besuch hier, lieber Bene, hat hier so ein bisschen was gebracht. Wir freuen uns natürlich auch, dass Zebra FM und alle das so fleißig geteilt haben. Das hat uns mega gefreut. Und wie gesagt, wir freuen uns auch mega, dass so viele Leute auch unter unseren Videos schreiben. Das ist einfach nice. Und mir geht da richtig das Herz auf. Ich hätte das auch gar nicht gedacht, auch dass die Subscriberzahlen immer so langsam wachsen. Mhm. Das ist einfach schön. Also das finde ich halt mit diesen ganzen MSV vereint oder MS vereint. Das ist einfach, da wächst gerade richtig was zusammen, auch mit uns. Und wir hoffen da einen kleinen, schönen Teil zu beizutragen.
Auf jeden Fall und auch liebe Grüße mal raus an Pira, der uns unsere Bandenwerbung im Stadion am Wochenende quasi einmal gefilmt hat und uns da liebe Grüße hinterlassen hat.
Fanden wir auch super.
Hat uns auch sehr gefreut und vielleicht an alle zukünftigen Gäste, die hier hoffentlich auch kommen können. Ich meine, dass der Bene doch jetzt am Wochenende auch direkt getroffen hat.
Ja. Ich habe gesehen, MSV-Amateure haben, glaube ich, 2-1 gewonnen und hat auch ein Tor erzielt. Also insofern, es hilft vielleicht auch sportlich hier in dieses Format zu kommen, denn dann nächste Woche,
die Woche drauf läuft es dann sportlich.
Sehr gut. Vielleicht nochmal Glückwunsch auf jeden Fall an den Capitano der Amateure. Der geht mit gutem Beispiel auf jeden Fall voran. Anyways, wir haben natürlich ein bisschen was aufzuholen. Erstmal 2 Spiele, 2 Siege in der Rückrunde, eine geile Geschichte. Bevor wir darauf eingehen, hatten wir ja den Neujahrsempfang des MSV. Da hast du ein bisschen Mäuschen gespielt. Wie war es für dich? Was hast du erlebt?
Ja, also erstmal war es mein allererster Neujahrsempfang. Und ich fand, es war ein schöner Termin. Also es war ja vor allem für die Sponsoren, für die Freunde des Vereins waren ja auch viele Fanclubs da. Sehr, sehr viele Kinder. Also es gab auch ja viele Möglichkeiten, wo sich die Kinder so ein bisschen austoben konnten. Gab einen Tischkicker, gab ja so eine Art Torwand, aber nicht im Sinne von Torwand schießen, sondern ich glaube, viele kennen das so Torhütertraining, wo so das Licht an der Wand ist und dann musst du so ganz schnell so die Lichter treffen. Was gab's noch? Ich glaube, im Spielerautomaten so eine riesige Fußball-Dartscheibe. Also es war auch, für klein und groß war einfach viel geboten. Aha. Und man merkt halt,
also du wurdest gut abgeholt, ja?
Ich habe da jetzt selbst nicht mitgemacht, so, aber auch so den Kontakt, ne? Die Mannschaft war, glaube ich, sogar in voller Zahl da, die da auch mit den Fans dann da ein bisschen gekickert haben, natürlich reichlich Autogramme auch geschrieben haben. Dazu vielleicht eine coole Story. Es gab da einen jungen Fan, würde ich mal so schätzen, Alter, vielleicht 7, 8, 9 Jahre alt, ist ja immer schwierig, das da so zu schätzen. Und der hat halt Autogramme gesammelt, aber nicht irgendwie auf dem Trikot oder so, sondern der lief da mit seinem weißen Sonntagshemd durch die Gegend und hat dann alle MSV-Spieler auf seinem Sonntagshemd unterschreiben lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob es dann am Abend zu Hause dafür nicht ein bisschen Ärger gab.
Vielleicht war das ja die Retourkutsche. Ich muss ein Hemd, weißes Hemd anziehen, dann werde ich das der Mutti heimzahlen. Aber geil,
auf jeden Fall mal auch mal eine andere Idee. Ne? Also hat wahrscheinlich nicht jeder so das mal zu machen. Aber weiß nicht, ob das jetzt auch so nachahmenswert ist. Nee, aber das war so eine witzige Story. Ansonsten, so eine Sachen sind dann halt auch immer wichtig, mal off-topic, mal mit Verantwortlichen, mit den Spielern zu sprechen. Das ist ja eine ganz andere Atmosphäre. Natürlich der Sieg gegen Regensburg, werden wir ja gleich drauf kommen, hat natürlich auch geholfen, dass die Stimmung dementsprechend ausgelassen war. Und zu dem Zeitpunkt waren sie ja auch noch Tabellenführer. Jetzt sind sie es ja sowieso, aber da wussten wir das Ergebnis von Wiesbaden gegen Ferl ja noch nicht. Aber insofern, ja, schöne Begegnung. Was ich finde, es erinnert mich so ein bisschen an meine Schulzeit. Ne? Wenn du so auf Klassenfahrt gefahren bist, da waren meistens dann deine Klassenlehrer auch voll locker drauf, so wie du die noch nie kanntest. Und sobald es wieder in den Unterricht ging, wurde es dann wieder schräger. So finde ich, kann man es ein bisschen vergleichen. Wobei man natürlich sagen muss, aufgrund der sportlichen Situation, auch wenn du dann im Spielkontext bist, die Interviews führst, sind die meisten Spieler dann auch locker. Aber es ist natürlich vom Rahmen her was vollkommen anderes.
Ja, also wie würdest du schätzen oder einschätzen, wie viele Leute waren da?
Ich meine, all in all würde ich mal so von 300 Leuten ausgehen. Also es fand ja auch in der Arena, also in der VIP-Loge der Arena statt, im VIP-Bereich, oh, würde ich jetzt mal so schätzen.
Was wurde denn den Leuten mitgeteilt, also von offizieller Seite? Ich habe ja auch gesehen, du warst ja da, hast auch für die NRZ Reels geschnitten daraus. Das heißt, da waren dann auch Leute auf der Bühne. Was wird den Leuten mitgeteilt? Wie sieht das aus? Die Leute interessieren sich auch dafür, welche Richtung das Ganze geht. Jetzt auch mit den Neuzugängen. Wie würdest du das einschätzen? Was wurde gesagt und was wurde vielleicht auch nicht gesagt?
Also im Endeffekt, wir werden ja gleich mal auf die Elfmeterszene im Spiel noch zurückkommen. Da hatte sich Didi Hirsch natürlich auch wieder zu geäußert. Hat er ja auch der PK auch gemacht. Also im Prinzip wird dir da jetzt nicht krass so viel mehr Insights gegeben wie normal. Auch weil man ja auch bedenken muss, ne, auch wir als Presse sind da natürlich anwesend. Da musst du natürlich als Vereinsverantwortlicher, passt du da natürlich auch ein bisschen auf. So, dennoch, ja, allgemein, im Prinzip die positive Stimmung, die einfach weitergetragen wird. Du hattest auch die beiden Neuzugänge, Sazar und Lobinger, die auch noch mal ein paar Worte dazu gesagt haben, wie die sich hier eingefügt haben in das Team, dass das ja super funktioniert. Ich glaube, Sazar muss von der Stadt Duisburg noch ein bisschen mehr kennenlernen, weil er ja auch vollkommen legitim ist. Ne? Ich meine, ich bin jetzt ein bisschen mehr als ein halbes Jahr hier und habe da, glaube ich, auch noch viel aufzuholen.
Absolut, da kommen wir auch direkt dazu. Ich frage mich übrigens, wo das ansässige Bier geblieben ist, auf das wir gewettet haben. Aber
du hast das ja, du hast es in der letzten Folge auch so ein bisschen relativiert.
Ja, ich habe auch gedacht, wir müssen doch mal persönlich drüber sprechen. Kommen wir gleich zu. Egal, ja, Entschuldigung.
Nee, alles gut. Aber auf jeden Fall auch, was so ein gutes Thema war, glaube ich, als Didi Hirsch interviewt wurde, das Thema Standards. Wo dann Dietmar Hirsch dann auch gesagt hat, geh gerne mal zum Marvin Höhner, der ist da ein Fuchs, der beschäftigt sich viel damit. Und dann wurde ja Höhner auch so ein bisschen ausgefragt, so wie er das so macht, was er sich da so Gedanken macht, ob er sich gewisse Dinge auch mal von anderen Teams so ein bisschen abschaut. Ne? Gerade im Spiel gegen Regensburg, ja,
haben wir das gleich mit den so
Standards brutal erfolgreich. Und da einfach mal so die kleinen Insights so zu sehen.
Was macht Höhner? Was lässt er sich da inspirieren? Er hat mir auch mal erzählt, war ja zur 100. Folge war er ja mein Gast damals im Streifendienst. Und da hat er schon gesagt, dass er sich natürlich auch viele Champions League Spiele anguckt. Die Mannschaft hatte sich auch im Trainingslager, gerade das Trainerteam, noch zu später Stunde versammelt, um Spiele zu gucken. Die Spieler waren dann meistens schon auf den Zimmern. Aber das Trainerteam hat sich häufig auch noch Premier League und auch Champions League Spiele angeguckt. Gerade Premier League lief ja auch in der Winterpause durch. Es wurde dann schon so getroffen und geguckt, Höhner sagt auch, er nimmt da, versucht da viel mitzunehmen. Was hat er dir erzählt?
Er hat vor allem, weil du gerade Premier League angesprochen hast, er hat da so Arsenal als Beispiel genannt, wo er sich insbesondere ein bisschen inspirieren lässt. Natürlich nicht nur als einziges Team, aber da hat er, genau, dass er da auch mal so ein bisschen quer guckt, was machen andere. Ich habe ja so privat ja auch eine kleine Liebe zum schärfsten Rival von Arsenal, zu Tottenham, die ja Ecken standardmäßig in dieser Saison ja auch brutal effizient sind.
Okay.
Also insofern gibt es da ja sehr viele Anknüpfungspunkte, wo man sich inspirieren lassen kann. Und wenn du natürlich auch so Leute wie ein Susek hast, wo auch die Flanken und so weiter bei so Freistößen, das hat man in Groß-Asbach auch schon gesehen, dann ist das einfach eine brutale Waffe. Und es wäre ja absolut verschwendet, wenn du daraus nichts machst.
Gerade in der dritten Liga empfinde ich das so, wo häufig auch gerne mal das schöne Wort Rumpelfußball, ja, ne? Also wo Rumpelfußball gespielt wird, ein ganz großes Mittel, wo im Mittelfeld nicht viel geht, wo beide Mannschaften sich neutralisieren, da sind das sehr häufig Mittel, über die alte Brechstange zum Torerfolg zu kommen. Ich sehe das ganz genauso, gerade in der dritten Liga, auch jetzt gerade zu der Jahreszeit tatsächlich.
Oh, ja.
Es wurde ja auch bei uns neuer Rasen verlegt, teilweise zumindest, ja, ja, ne? Alles gleich zum Spiel, aber interessant, das heißt, du nimmst mit, die Stimmung war gut, so ein paar schöne Gespräche. Hast du denn auch das Gefühl, mal ganz persönlich, schon mehr bei der MSV-Community angekommen zu sein? Es gab ja auch durchaus kritische Stimmen, die gesagt haben, weiß ich nicht, einer aus Berlin, ne, der jetzt auch unbedingt nicht MSV-Fan ist, sondern das Ganze viel nüchterner betrachtet. Wie nimmst du das inzwischen wahr? Ganz persönlich mal.
Sehr gut mittlerweile. Also auch, dass ich merke, und es ist auch dank euch da draußen so, du wirst im Stadion mehr angesprochen auch. Hab jetzt auch am Wochenende deinen Papa kennengelernt, war auch mal schön.
Ja, so Leben, muss man dazu sagen, der Grüße Vattern, der neben dem Pressebereich sitzend Platz genommen hat. Früher ja auch ein Kind der Kurve, inzwischen in etwas gediegeneren Alter. Jetzt sitzt er mit einem Kollegen direkt neben uns im Pressebereich. Deswegen kann er eigentlich auch immer, wenn er irgendwas zu meckern hat, zu uns kommen.
Ja, auch das ist ja vollkommen okay. Ne? Wir sind ja alle nicht perfekt und wir legen ja mit Hot Takes auch gerne mal daneben. Aber so allgemein, also ich fühle mich immer besser auch. Und gerade, ich war ja jetzt auch mal bei Termin, mal bei Fanclub Innenhafen, Kickerturnier war ja Anfang des Jahres.
Stimmt.
Also solche Sachen helfen halt ungemein, da in diese Szene hineinzuwachsen. Und es macht mir unfassbar Spaß. Und vielleicht auch nochmal ein Aufruf, auch an uns beide. Du wirst ja gefühlt ständig angesprochen. Aber wenn ihr auch Dinge habt oder so, oder wenn ihr uns auch mal im Stadion oder so sieht, spricht uns gerne auch mal persönlich an. Ich glaube, wir sind beide nicht so, dass wir sagen, um Gottes Willen, nee, bitte bloß nicht ansprechen. Wir lieben ja den Austausch mit euch. Und nein, es macht unfassbar Spaß. Und die sportliche Situation hilft natürlich auch. Vielleicht einen Satz noch. Vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, ob das auf Spotify war oder so, habe ich einen Kommentar gesehen, wo jemand geschrieben hat, ja, man merkt, David wird ja auch ein bisschen zum MSV-Fan.
Wie ist das?
Das möchte ich mal ein bisschen in Klammern setzen. Also MSV-Fan in dem Sinne, dass natürlich spüre ich auch eine Begeisterung für diesen Verein. Sicherlich eine andere, ein bisschen anders wie du, nämlich, dass mich die Geschichten drumherum begeistern und dass ich natürlich auch auf einer Tribüne sitze und sage, es ist natürlich schöner, wenn der MSV gewinnt wie verliert, weil Krisenberichterstattung, ihr hattet das in den letzten Jahren en masse. So, und ich komme jetzt hier und es läuft gut und es ist doch viel schöner, den Spielern gerade hinten raus oder den Verantwortlichen Raum zu geben, ihre positiven Gefühle loszulassen, als wenn du dann da stehst und zum zigtausend Mal erklären musst, warum wieder was nicht funktioniert hat. So, also das ist auch für uns als Journalisten in der Arbeit ist es ja sehr viel angenehmer, über gute Zeiten zu berichten und vielleicht hier und da das Haar in der Suppe zu finden, als immer nur zu sagen, oh, das geht wieder nicht und von Woche zu Woche und es ändert sich und es ist alles blöd. So, also insofern freue ich mich da auch vor allem aus arbeitsmäßiger Sicht, wenn es da gut läuft.
Aber ich muss dazu sagen, ich hänge ja jetzt auch ziemlich viel mit dir rum, gerade auch an Spieltagen. Du gehst schon anders mit.
Natürlich.
Du gehst schon anders mit, das muss ich ganz ehrlich sagen. Du kannst dich dem Ganzen nicht erwehren. Es ist nicht nur rein joblich bei dir. Das merke ich inzwischen. Es geht schon, es schleicht sich bei dir so ein bisschen ein. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber es ist doch auch schön zu sehen, dass dieses MS vereint und auch dieser Hype, wie du ihn jetzt auch gerade beschrieben hast, dich auch erfasst. Und dass du es nicht nur, das war, also klar, du musst sportlich auch neutral bleiben. Das ist für mich nochmal ein ganz anderer Tanz. Ne? Ich bin da, glaube ich, ich muss niemandem was vormachen. Wenn ich sage, ja, ich bin hier neutral, come on, ne, brauchen wir nicht erzählen. Aber auf der anderen Seite, ja, muss man natürlich kritisch bleiben und versuchen, das Ganze ja auch aus einer etwas neutraleren Sicht zu sehen. Und deswegen finde ich das auch sehr gut, dass du das mit, also dass diese Komponente mit dir hier auch da ist. Also ich will dich ja auch gar nicht zum Hardcore-MSV-Fan bekehren, aber dass du ein bisschen diese Liebe für diese Stadt und auch für den Verein so mitträgst, das ist einfach wichtig und ich glaube, da geht's auch den Leuten drum. Anyways, wunderbar, schönes Feedback, das freut mich auf jeden Fall, dass du auch inzwischen hier so langsam mit dem MSV nicht nur rein auf der joblichen Variante so ein bisschen warm wirst, einfach nice. Kommen wir jetzt nach ganz viel Geschwafel zu Regensburg oder nee? Kommen wir mal ganz kurz zu meinem Kasten Bier.
Ja,
Lobinger gegen Stuttgart 2 hat getroffen.
Ja,
einen schönen Salto geschlagen, aber einen Elfmeter hat er nicht verwandelt. Irgendjemand wollte doch mit mir wetten und hat einen Kasten Köpi ausgelobt, wenn Herr Lobinger ein Türchen mit Elfmeter schießt.
Das wusstest du, ich habe einen Doppelgänger. Wusstest du das nicht?
Du hast einen Doppelgänger, der anderen Leuten einen Kasten Köpi verspricht. Das ist aber ganz schön gemein.
Ja, finde ich.
Also, ja, ich habe ja schon in der letzten Folge angeteased. Er hat ja sein Tor gemacht und er war auch einer der wichtigsten Spieler jetzt auch im vergangenen Spiel gegen Regensburg. Wie regeln wir das jetzt? Kommst du dann demnächst wenigstens mal mit einem Sixpack um die Ecke?
Ja, komm, also so will ich ja jetzt auch nicht sein. Meine Güte, also wenn man halt auch mal so einen Hot-Take wagt, dann kann man dazu auch stehen und ist jetzt nicht schlimm für mich. Also ich habe mich jetzt seitdem nicht in den Schlaf geweint. Ich hatte jetzt am Wochenende so ein bisschen gehofft, eine bessere Verhandlungsbasis zu kriegen, wenn es diesen Elfmeter gegeben hätte.
Schöne Überleitung.
Hat leider nicht so gut funktioniert.
Okay.
Aber ich kriege hin, komm.
Okay, ihr seht es, liebe Freunde, das ist mein Sixpack-Bier. So. Naja, anyways.
Genau.
Kommen wir jetzt also zu Regensburg. Nachdem wir Stuttgart 2 wie in Manier eines Spitzenreiters abgefrühstückt hatten, beziehungsweise eines Spitzenteams, haben wir dann Regensburg zu Gast gehabt. Regensburg tatsächlich krachend in diese Rückrunde gestartet. Gegen Ingolstadt 0-3 verloren, nachdem Trainer Wimmer ja gesagt hatte, genau das hätte ihm Angst gemacht, weil die Vorbereitung ja so gut war. Von dieser Vorbereitung, muss man ganz ehrlich sagen, hat man wenig gesehen. Weder gegen Ingolstadt noch jetzt gegen uns. Ich fand, wir sind super in dieses Spiel reingekommen. Wir haben die zweite Halbzeit von Stuttgart so ein bisschen konserviert, so eine Tupperdose gepackt und die dann direkt wieder an der ersten Halbzeit rausgelassen. Weil wenn man das mal vergleicht, die erste Halbzeit gegen Stuttgart 2 war ja deutlich zäher. Da sollte eigentlich ja auch derselbe Matchplan schon durchgesetzt werden. Das hat aber erst hinten raus wirklich gut funktioniert mit Lobinger und Topbenio. Jetzt eigentlich wieder dieselbe Herangehensweise. Wie hast du es gesehen? Gerade die ersten Minuten fand ich ja, gerade aus Regensburgs Sicht schwierig. Irgendwie viel rumgelegt. Wir kommen mit super viel Tempo aus der Kabine, sind sofort da, laufen an. Und Regensburg versucht mit Körperlichkeit und viel Rumliegen das Ganze irgendwie zu unterbinden. Wie hast du es gesehen?
Ich würde vielleicht mal, und ich übertreibe jetzt vielleicht auch ein bisschen, aber sagen, für mich war das teilweise ein Klassenunterschied.
Mhm.
Ich würde das mal so knallhart bezeichnen. Natürlich sagst du am Ende des Tages, die Tore kommen jetzt nicht aus dem Spiel, sondern waren zwei Freistöße,
ja,
wenn ich das richtig im Kopf habe, genau. Aber so unfassbar limitiert, wie der Jan spielerisch war.
Ich hatte jetzt schon
in der Woche vorher, wenn man mal drüber nachdenkt, ja, Jan Regensburg, nächster Gegner, ihr habt ja letzte Woche keine Tipps abgegeben, aber trotzdem dachte ich mir so, was gibt es denn für Gründe, die für Jan Regensburg sprechen oder die gegen den MSV sprechen? Und ich habe die Woche gekramt und ich dachte mir, es gibt im Prinzip keine Gründe, warum der MSV dieses auch noch Heimspiel souverän gewinnen sollte. Man überlegt und überlegt, aber mir ist nichts eingefallen. Ich bin auch mit dem Gefühl ins Stadion gegangen, so, das wird heute eine souveräne Kiste. Und das war's am Ende des Tages auch. Also, dass du dieses Selbstverständnis mittlerweile auch aufbaust, zu sagen, und die Tabellensituation ist auch relativ deutlich gewesen. Ich glaube, es war, Ringsburg war da 14. Dass ich mir da gar keine Gedanken drum gemacht hat, dass das in irgendeiner Art und Weise schief gehen könnte. Und ich glaube, Regensburg in der zweiten Halbzeit hatten sie eine gute Chance, wo Braune gut pariert hat.
Es war einmal, ich hatte es mir auch aufgeschrieben, einmal hatten wir Hottmann in der 62. Minute und dann auch Adrian Fein, der das dann auch nochmal in der 83. Minute, ich glaube, mit einem Freistoß probiert hat. Das war dann jeweils ganz souverän von Braune wegverteidigt. Ja. Komme ich auch gleich nochmal zu, weil der zweimal zu null hintereinander, das spricht auch für mich eine klare Sprache auf jeden Fall.
Aber sogar dreimal, wenn du noch ans letzte Jahr.
Gut, ich habe jetzt angefangen zu rechnen von der Rückrunde her. Aber ich habe mich auch, wir haben uns ja, ich erinnere mich noch, wir saßen dann ja zusammen auf der Pressetribüne beim Spiel und haben uns auch angeguckt und gesagt, was ist der Plan von Regensburg? Ja. Unser Plan war wieder ganz klar, diesmal deutlich griffiger als gegen Stuttgart zu Anfang. Wie gesagt, dass die zweite Halbzeit konserviert aus Stuttgart 2 und einfach in dieses Spiel reingezogen. Sofort mit Druck auf die Gegner drauf, viel Dynamik und natürlich wieder viel Langholz. Und das klingt jetzt negativer, als es ist, weil es hat ja funktioniert. Also sich gar nicht von Regensburg in irgendwelche Zweikämpfe verwickeln lassen, die in unserem letzten Drittel stattfinden, da wird der Ball dann lang geschlagen. Da wird der Ball dann lang geschlagen und geguckt, dass entweder tut Benio den Ball dann abgibt und entweder auf die Außen spielt, wie wir es ja auch so gegen Stuttgart 2 gerade auch in der zweiten Halbzeit immer wieder gesehen haben, oder aber Lobinger, der jetzt ja genau dieser Wandspieler ist, der so ein bisschen gefehlt hat, dann den Ball abprallen lässt und auf Tupenio. Und der guckt dann, dass er... Also du hast immer zwei dieser, ich sag jetzt mal, Leuchttürme da vorne, die quasi dankbare Abnehmer für vielleicht auch mal einen Verzweiflungsball sind, sage ich jetzt mal, auch wenn wir wenige davon hatten. Mhm. Aber selbst wenn wir mal in eine brenzlige Situation kamen, hatte ich das Gefühl, zack, Chip, lang nach vorne, einer der beiden steht bereit und kann zumindest erstmal die brenzlige Situation klären. Und dementsprechend habe ich nicht ganz verstanden, wie Regensburg das versucht anzugehen. Bei Regensburg hat natürlich aus dem Hinspiel irgendwo gelernt. Die standen jetzt tiefer, hatten so gesehen ja auch eigentlich eine Fünferkette in der Rückwärtsbewegung.
Aber trotzdem hattest du hinten, wenn du mal an die zwei gefährlichen Abschlüsse von Susek auch in der ersten Halbzeit denkst, die Räume waren ja trotzdem da. Auch wenn du das mit dem Wandspieler gerade angesprochen hast. Lobinger, dieser Kopfball auf Susek, wo er dann da fast alleine aufs Tor zurennt und es dann zu dieser kritischen Szene, da kommen wir jetzt zu. Also insofern haben sie vielleicht ein bisschen gelernt, aber Wimmer hat es auch anschließend auf der PK gesagt, dass sie total unterlegen waren.
Habe ich noch mitgekriegt, richtig. Also fand ich auch krass, dass er so klare Worte findet. Häufig wird ja so ein bisschen dann beschwichtigt und gesagt, wir hätten mir da und da einen Fuß in die Tür gekriegt, hätten wir da und da ein Tor gemacht, dann wäre das Spiel ganz anders gelaufen. Aber nee, der hat sich sofort so hingestellt, hat uns beglückwünscht und gesagt, das war gar nichts von uns. Du hast gerade natürlich schon den ersten großen Aufreger dieses Spiels angesprochen. Susek, der von dem linken Flügelverteidiger Schönfelder von den Beinen geholt wurde. Wir hatten ja auch Magenta offen, hatten dann ein, zwei Mal drauf geguckt und ich war relativ schnell der Meinung, das ist kein Elfmeter. Ja. Jungs in meinen Fußballgruppen, teilweise sind sie dann im Stadion, teilweise schaffen sie es nicht im Stadion aufgrund verschiedener Verpflichtungen, gucken dann über Magenta, waren dann geteilter Meinung. Ein paar schrieben Elfer, klarer Elfer, da ist doch ganz klar der Fuß erst da und dann fällt er. Ich war am Anfang erst bei kein Elfmeter und dann am Schluss nach 10, 12 Wiederholungen, die wir jetzt im Spiel natürlich nicht hatten, dann doch eher bei, ja, könntest du auf jeden Fall schon geben und passt natürlich in unsere Serie, sage ich mal. Wie siehst du das?
Ich glaube, das wäre so eine klassische Situation gewesen, wo wir den VAR gebräucht hätten. Weil auch als ich mir gestern die Zusammenfassung nochmal angeguckt habe, ich finde, du konntest den Kontakt eher erahnen. Und da hättest du dieses Frame-by-Frame wirklich gebraucht. Weil bisher keiner Wiederholung, die ich jetzt gesehen habe, also sowohl in der Übertragung, die wir zusammen geguckt haben, als auch in der Zusammenfassung später, hast du den Treffer wirklich eindeutig gesehen. Du hast ihn erahnen können, aber weil das auch in der normalen Geschwindigkeit war, war das leider nicht so eindeutig zu sehen. Das wäre wirklich, glaube ich, eine klassische VAR-Situation gewesen. Wenn du das Trefferbild dann einzeln gesehen hättest, hättest du wahrscheinlich gesagt, okay, ist ein klares Ding. So ist es dann natürlich, dass der Schiedsrichter dann da eine Entscheidung treffen muss und er vielleicht auch aufgrund der Geschwindigkeit sich nicht sicher war und dann tendenziell sagt, boah nee, wenn ich mir dann nicht sicher bin, kann ich das Ding nicht geben.
so junger Schiri, auch Kernchen hieß er.
Ne? Ich glaube, 24, 25 Jahre alt. Und
muss man auch mal dazu sagen, ja, sich vor so einer Kulisse waren ja 20.100 und ein paar zerquetschte Zuschauer irgendwie so, dass es war ja super, super viel. Vor so einer Kulisse als 24, 25-Jähriger auch Entscheidungen zu treffen, muss ich auch mal dazu sagen, Hut ab.
Es ist ja auch so, ich glaube, Joachim Lambi hatte, MSV Edelfan, hatte da, glaube ich, auch irgendwie einen Kommentar dann Anschluss zum Spiel verfasst. Ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, wo er das nochmal mit den jungen Schiedsrichtern auch aufgegriffen hatte. Die Sache ist einfach, natürlich kann man jetzt sagen, oh, wir brauchen mehr erfahrene Schiedsrichter und so weiter. Aber irgendwann müssen doch unsere jungen, talentierten Schiedsrichter, die müssen doch irgendwo anfangen. So, wir können ja nicht alle warten, bis die 28, 29, 30 sind und dann sagen wir, okay, sie pfeifen jetzt dritte Liga. Umgekehrt würde ich auch mal, ich glaube, das habe ich in diesem Jahr auch schon mal, nee, im letzten Jahr schon mal gesagt, ich wiederhole das an der Stelle auch. Wir können natürlich gerade bei den wichtigen Spielen immer sagen, ja, da brauchen wir erfahrene Zweitligaschiedsrichter. Da würde ich aber umgekehrt mal die Frage in den Raum stellen, ist das sinnvoller, wie im Vergleich ein junger Schiedsrichter, der nur dritte Liga pfeift, weil die sind an den VAR gewöhnt. So, und ich stelle mir das so unfassbar schwierig vor, auch wenn beispielsweise der DFB macht es ja auch viel mit Bundesliga-Schiedsrichtern, die lange Zeit raus war, bevor die wieder Bundesliga pfeifen, dass die oft mal ein Drittligaspiel kriegen. Ich finde das ehrlicherweise ziemlich fragwürdig, weil es was ganz anderes ist, wenn du an den Videoassistenten gewöhnt bist und dann musst du auf einmal in der dritten Liga, wo es zwangsläufig nicht weniger Zuschauer gibt, musst du dann aber auf einmal wieder alles alleine regeln. Und da den Schalter im Kopf umzudrehen, finde ich unfassbar schwierig. Und ich finde, das wird immer so lapidar abgetan. Ja, ist kein Ding, können einfach umschalten. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Mhm. Und dann sage ich vielleicht eher, ich nehme lieber einen jüngeren Drittligaschiedsrichter, der aber jetzt auch eine gewisse Anzahl an Drittligaspielen hat, als jetzt zu sagen, ich nehme jetzt einen aus der zweiten Bundesliga, der aber vielleicht auch schon eine Weile nicht mehr dritte Liga gepfiffen hat und an den Videoassistenten gewöhnt ist. Mhm. Also mal vielleicht zum Diskutieren, schreibt das auch gerne mal in die Kommentare.
Sehr gerne, schreibt das gerne mal rein. Wie seht ihr das mit den Schiedsrichtern in der dritten Liga? Was wünscht ihr euch da? Beziehungsweise ich hadere auch häufig mit Schiris, die quasi Talentschmiede dritte Liga machen. Ja, also, oder dass das so eingeplant ist. Das finde ich auch manchmal nervig, weil bei uns geht's auch um Geld und um wichtige Entscheidungen. Ich will da jetzt gar nicht den VAR in die dritte Liga quatschen.
Nein, gar nicht.
Darum geht's nicht. Aber im Großen und Ganzen möchte ich auf jeden Fall schon auch mal appellieren, dass Spiele, die gerade bei uns, wir sind nah an der Tabellenspitze, wir sind sehr erfolgreich, wir haben viele Leute, dass da auch jemand ist, der mit der Dynamik, die so ein Spiel mit 20.000 Zuschauern hat, auch gewachsen ist. Aber ich möchte da gar keine Diskussion aufmachen, ansonsten war der Schiedsrichter in Ordnung, fand ich. Also darum geht's gar nicht. Es geht aber generell darum, dass wir wieder keinen Elfmeter bekommen haben. Und da hat sich Didi dann ja auch nochmal direkt in der PK drüber aufgeregt. Sein Wortlaut war irgendwie, was muss noch passieren, damit wir endlich einen Elfmeter bekommen?
Ja, das ist eine berechtigte Frage, die man mal stellen kann. Wir hatten das Ende letzten Jahres schon mal. Die lustige Statistik, die ich hier ausgegraben hatte, dass der MSV bisher das einzige Team in der dritten Liga ist, welches noch keinen Strafstoß bekommen hat.
Richtig.
Übrigens ist mir jetzt auch eingefallen, es dürfte jetzt das vierte Null-Tore für Maxi Braune sein. Also ohne Gegentor,
okay. Weil ja.
Aue, Viktoria Köln, Stuttgart 2 und jetzt Regensburg.
Ja, Wahnsinn. Also tatsächlich, dann lege ich direkt nochmal nach. 8-mal insgesamt jetzt ohne Gegentor der liebe Maxi Braune und insgesamt 22 Gegentore. Also wirklich ordentlich. Ich hoffe auch sehr, dass er bei der nächsten Kicker-Rangliste dann auf jeden Fall weiter klettert.
Ja.
Ich fand, er hat ja gegen Stuttgart 2 das deutlich bessere Ende für sich gehabt und auch die bessere Figur gemacht. Und so ein Hellstern bei Stuttgart auf der anderen Seite, der war die Nummer 2 im Kicker-Ranking der Torhüter in der dritten Liga. Ich hoffe, da wird das nächste Mal auch nochmal nach Duisburg geschaut, wenn es um gute Torhüter geht. Weil ja. Ich bin auch froh, dass er sich jetzt auch weiter rehabilitiert hat. Also, dass das jetzt nicht irgendwie weiterging von wegen, ah, müssen wir da irgendwie schauen. So eine leichte Diskussion gab es da ja mal in die Richtung. Finde ich super, dass er die jetzt gerade, die Kritiker so zum Schweigen bringt, indem er einfach weiter zu Null spielt, weiter Leistung bringt und auch wieder ein bisschen mehr Sicherheit ausstrahlt. Das war ja nach den Fehlern, kann ich auch nachvollziehen, häufig mal so ein bisschen zittriger. Aber das ist ja menschlich, das ist ja völlig normal.
Auch noch ein junger Mann.
Ja, absolut, so viel Potenzial. Hoffen wir, dass er uns lange erhalten bleibt. Aber er fühlt sich hier ja super wohl und ist hier absolut ein Teil auch dieser Community und dieser Stadt. Wenn man zum Beispiel auch sieht, dass er bei den Pottbolzern kurz vor Weihnachten auf der Bühne war. Also das ist doch einfach nur schön und ein ganz großer Teil von MS vereint.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Jetzt hattest du gerade auch schon mal die Freistöße vorhin angesprochen. Und auch Marvin Höhner. Scheinbar hat der da eine Variante entdeckt, die in der dritten Liga oder uns sehr entgegenkommt. Und zwar dieses Finden anlaufen. Also einer läuft an, schaut, wie bewegen sich die Innenverteidiger? Wie wird das wahrscheinlich jetzt laufen, wenn ich den Ball reinspiele? Und dann spielt quasi der andere die andere Richtung rein. Ne? Die Leute machen alle einen Schritt in die falsche Richtung im Prinzip, ordnen sich quasi für den Freistoß an, der quasi mit einer rechten Bogenlanke kommt und dann kommt eine linke Bogenlampe. Hat jetzt zweimal gut funktioniert. Einmal quasi direkt in den Knick. Josh Prime Bitter, Grüße an der Stelle. Super geil.
Kopfball.
Ein Kopfball, da passte dann ja quasi kein Blatt Papier mehr zwischen, genau ins Eck. Super verdient, super geil. Und dann, ich gehe auch mal direkt in die zweite Halbzeit über Kopfball Hahn nach einem Freistoß. Mhm. Dann der Abstauber, nenne ich es jetzt mal, von Lobinger. Auch da super geil, super fürs Selbstbewusstsein. Ich freue mich so unglaublich, dass der direkt seinen nächsten Treffer hinterherlegt. Also eine Variante, wo man auch direkt sieht, wo das Training unmittelbar natürlich Auswirkungen hatte. Mal abgesehen davon, dass jetzt auch endlich dieses fehlende Mosaiksteinchen Lobinger, der dieser Wandspieler ist, den wir gebraucht haben, jetzt da ist. Das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil. Aber auch, das ist, wie du es ja auch schon gesagt hast, bei Standards inzwischen auch eine Variante gibt, die gefährlich ist, die unberechenbar ist. Spricht absolut für dieses Trainerteam und absolut auch für eine sehr, sehr gute Einstellung. Muss ich ganz klar sagen, sehr gut eingestellt, Chapeau. Und Kritikern wie auch mir, die ja häufig sagen, oh, wann stößt man taktisch vielleicht eine gläserne Decke, mich immer wieder Lügen gestraft. Das muss man einfach sagen und das finde ich toll. Ich werde sehr gerne positiv überrascht. Also irgendwas voraussagen und das trifft dann zu, kann ich mir auch nichts von kaufen. Ansonsten würde ich sagen, wir wollten eigentlich gar nicht so viel den Ball haben insgesamt.
Ja.
Trotzdem war ein Spieler für mich, der vielleicht im Aufbau nicht so entscheidend war, aber super wichtig. Und das war Neuzugang Zazar. Muss ich sagen, der ist derjenige, der es noch geschafft hat, dass Rasko Bulic noch mehr glänzen kann. Rasko Bulic, so ein umtriebiger Typ, möchte die ganze Zeit ja eigentlich wie so ein HB-Männchen über den ganzen Platz laufen, tut er ja auch. Jetzt hast du da mit Zazar einen kompromisslosen Abräumer, der in meinen Augen aber auch noch für das Aufbauspiel eine tragende Rolle spielen könnte. Jetzt wurde er ja häufig durch die langen Bälle so ein bisschen überspielt. Aber wie wichtig der für Rasko war. Der hat Rasko besser gemacht.
Ja, diesen Take unterschreibe ich, tupper ich ein und schicken gen Wedau.
Also, das ist mir auch, glaube ich, in der zweiten Halbzeit an einer Szene so aufgefallen, wo dann Bulic auf einmal über außen dann relativ gefährlich auch in den Strafraum eindrang, wo ich mir dachte, okay, was macht er da? So, aber das ist genau das, was du eben angesprochen hast. Und Bulic, ich meine, man tut ihm da ja oft ein bisschen Unrecht, weißt du, dass er immer nur so der Abräumer ist. Der kann ja fußballerisch richtig was, auch mit dadurch, dass er ja auch eine schlaksige Art hat. Und er wartet, glaube ich, auch noch auf seinen ersten Saisontreffer. Und den will er, glaube ich, unbedingt noch erzielen. Und die Chancen steigen jetzt natürlich, weil er mehr Freiheiten bekommt. Und das ist wirklich so ein Faustpfand. Also auch diese Doppel-6, wenn wir von angesprochen haben, Sturm ist im Prinzip entschieden, wer da jetzt von Anfang an spielt.
Absolut.
Die Doppel-6 ist auch fest zementiert, wenn jetzt nicht irgendwie Sperren, Verletzungen dazukommen und so weiter.
Ist das genauso.
So eine Bank, und ich dachte mir ja auch schon beim Stuttgart-Spiel in der ersten Halbzeit, wo ja theoretisch fast keiner so richtig gut gefallen hat, aber ich dachte schon in der ersten Halbzeit, Zazar in Stuttgart, der hat im Vergleich zu allen anderen schon so einen riesigen Unterschied gemacht, der musste auch körperlich ja früh sehr viel mehr arbeiten, weil ja Bulic auch relativ früh gelb gesehen hat, deswegen konnte der ja auch nicht mehr in jeden Zweikampf so reingehen. Und wie er da das Spiel an sich gerissen hat, ich finde, ab und zu spielte auch so diese Chipbälle, die ich so von Josh Kimmich manchmal so kenne, in den Strafraum. wirklich ein bisher ein Volltreffer und einer, der auch in diesem ganzen Hype so ein bisschen untergeht. Ich würde vielleicht, wenn ich darf, ich habe hier eine große Lobesliste.
Ja, ich muss ganz kurz mal eine Klammer aufmachen. Rasko Bulic hat schon ein Tor. Er hat gegen Schweinfurt getroffen. Deswegen war ich jetzt ja auch gerade, habe ich jetzt ja auch gerade schön das Smartphone nochmal, weil ich dachte, Moment, da gab es doch auch diesen wunderbaren Torjubel irgendwie. Hier, den hier? Weißt du noch?
Also, nämlich gewundert, weil wir hatten, war das in irgendeinem Spiel, wo er, wahrscheinlich ging es um Heimtor.
Okay.
Wo er noch nicht getroffen hat. Ja, gut. So.
Also vor der Kurve zu treffen ist noch was anderes. Aber bevor wir jetzt hier wegen wieder schlechter Vorbereitung irgendwie gescholten werden, er hat gegen Schweinfurt auf jeden Fall schon seinen Treffer erzielt. Aber ich gebe dir natürlich recht, vor der Heimkulisse wäre es natürlich noch was anderes. So, entschuldige bitte, die Klammer musste ich einmal ganz kurz aufmachen.
Nee, vollkommen richtig. Ansonsten, ich gehe nicht die ganze Liste durch, Joshua, bitte, haben wir schon besprochen, aus diesem Pulk heraus ja auch nicht den Kopfball in die lange Ecke, sondern aufs kurze Eck da hoch. Perfekt, besser kannst du es nicht machen. Patrick Susek möchte ich auch positiv erwähnen, der ja zwischendurch auch so ein kleines Formtief hatte.
Mhm.
Hat auch im Anschluss in der Mixzone so ein bisschen darüber gesprochen und dass er natürlich glücklich ist, sich da wieder herausgearbeitet zu haben. Das ist aber letztendlich auch vollkommen normal, ist bei so einem Spieler, wie gesagt, er hat ja auch viel gespielt, da geht einfach ein bisschen Magie auch aufgrund der Kräfteverhältnisse irgendwann ein bisschen verloren. Aber die letzten Spiele hat er jetzt auch, die erste Halbzeit in Stuttgart, die wirklich gar nicht gut war. Ich glaube, da hat man Dietmar Hirsch auch einige Male fluchen hören und gesehen hat man es auch. Saß ja nicht ganz so weit weg. Aber wie er dann da rausgekommen ist und die Freistöße in Stuttgart waren da auch schon alle gut, wie der die reingebracht hat. Und einfach schön, wie er da jetzt, und getroffen hat er ja auch, schön, wie er da jetzt wieder die Kurve bekommen hat, genau zum richtigen Zeitpunkt. Und einen Namen habe ich hier noch stehen. Einer, der, finde ich, sehr unterschätzt wird, auch in seiner Entwicklung, ist Jesse Tugbenio. Hat in Groß-Asbach auch getroffen. Und gerade diese Position, die er da spielt, ich kann mich gut dran erinnern. Ich glaube, das hat er ja gegen Saarbrücken, war das erste Spiel, wo er auch nach, glaube ich, kurzer Verletzungszeit dann auf der Doppelsechs hatte er da, glaube ich, angefangen. Mhm. Ich glaube, da war jemand gesperrt, wo ich Dietmar Hirsch auch darauf angesprochen hatte, weil er bis dahin, glaube ich, noch nicht von Anfang an gespielt hat, zumindest in der dritten Liga. Und da hat er sich ja auch schon lobend über ihn geäußert. Und so hat er jetzt im Laufe der Spiele immer so eine kleine, stille Entwicklung gemacht. Dass du dich im Prinzip, wenn die Aufstellung kommst, du nicht mehr dich wunderst, dass Tugbenio in der Startelf steht, weil er war ja eigentlich viel mehr ein Ergänzungsspieler, sondern dass du sagst, ja, warum eigentlich nicht? Funktioniert super gut. Vielleicht auch nicht über die ganze Dauer des Spiels, ne? Dann holst du den Connor Noss rein, der das Ding dann vollstreckt. Aber diesen Wechsel dann letztendlich drin zu haben, hat ja auch einen wichtigen Ball erobert, der dann zur Chance von Susek führte. Also wirklich, ich finde Jesse Tugbenio, bisschen Liebe mal an dieser Stelle hier,
schön,
finde ich einer, der eine Entwicklung durchgemacht hat, die man jetzt nicht so ultra prominent sieht, die auch nur Step by Step ging, aber die er gemacht hat. Und dass du mittlerweile ihn absolut ohne, ja, wie formuliere ich es, ohne dir Gedanken machen zu müssen, den du da einfach in die Startelf bringst.
Ich kenne auch so einen
Qualitätsunterschied.
Technisch sehr sicher, eigentlich wenig Fehler so gesehen. Sehr solider Spieler. Und ich gehe da mit. Es ist auch jetzt gerade in diesem taktischen Korsett, in dem wir jetzt seit zwei Spielen verstärkt spielen, eine ganz wichtige Korsettstange, um in dem Bild zu bleiben.
Korsettstange, schönes Wort. Ja. Und er hat der deutschen Sprache heute wieder ein neues Substantiv geschenkt.
Oder Korsettstange, das Wort Korsettstange gibt's tatsächlich.
Okay, gut.
Ist nicht schlimm.
Ja. Aber schlage ich nachher im Duden nach.
Ich gehe davon aus, also ich sage mal ganz ehrlich, für mich, trotz der Tore und trotz der ganzen des Hypes um Bitter und auch um Lobinger natürlich. Bitter, brauchen wir nicht drüber zu reden. Beide absolut verdient. Trotzdem war für mich der Mann des Spiels Cesar. Einfach weil unauffällig gearbeitet und dadurch halt viel Raum einem Bulic gegeben, um mehr aktiv zu sein, mehr quasi Bulic-like, mehr Rasko-like zu sein. Und deswegen für mich so ein bisschen Cesar, der Mann des Spiels. Wie war es bei dir?
Boah, das ist so schwierig in dem Spiel. Also das ist tatsächlich eine Sache, die hätte ich am liebsten zur Abstimmung gestellt und ich wäre sehr gespannt gewesen auf die Reaktion der Fans, weil ich hätte mich gar nicht festlegen können.
Ja, also vielleicht wäre es sonst auch bei mir tatsächlich Bulic oder aber natürlich Bitter oder aber natürlich auch Paddy Susek. das ist sehr, sehr schwierig. Aber trotzdem habe ich mich mal dafür entschieden, für denjenigen, der da weniger glänzen kann, einfach weil er nicht so auffällig ist. Und trotzdem hat er ja eine Abschlusschance, wo er einmal so die Nebenstore gezielt hat. Aber ansonsten ja doch sehr unauffällig. Aber in dieser Unauffälligkeit sehr gut. Man würde auf jeden Fall merken, wenn er fehlt. Was mir so ein bisschen leid tut, was wir jetzt auch noch mal kurz am Ende ansprechen müssen, ist, dass die Leute, die jetzt nicht mehr, die auch so ein bisschen abgemeldet sind, Leon Müller, ja, aber auch Heike und Töpken, die sind ja in dicken Wintermänteln an uns in der Mixer und dann am Ende des Spiels vorbeigelaufen. Da tut mir so ein bisschen leid. Ne? Das ist schon schmerzhaft, aber es gehört dazu. Sie wirken jetzt aber auch nicht sonderlich glücklich, muss man dazu sagen. Ist ja klar, wenn er da im Wintermantel sitzt. Wie schätzt du das jetzt ein? Wir haben ja heute Abend, wir nehmen ja am Dienstag auf, wir haben ja heute Abend ein Spiel, ein, wie wird es genannt?
Ich glaube, Perspektivspiel, oder?
Einfach ein Testspiel eigentlich, oder?
Im Prinzip, ja, für alle, die jetzt eher weniger zum Zuge kommen aktuell.
Wir spielen gegen Schonnebeck, ein Fünftligist. Was erwartest du da heute Abend? Also 18 Uhr ist es ja gegen Schonnebeck. Das heißt, da werden dann Spieler zum Einsatz kommen, die wir sonst nicht so sehen. Kann das was ändern? Jetzt mal ganz ehrlich. Also wenn sich da jetzt einer gut präsentiert, wenn er sagt, guck mal, Thilo hat 2 Tore geschossen oder guck mal, wie gut Egerer da hinten alle wegputzt. Ändert das was? Also wenn ich so sage, Perspektivspiel. Schön, wenn die Leute unter Wettbewerbsbedingungen mehr oder weniger Einsatzzeit bekommen, aber denkt man sich da nicht auch, ja, ganz ehrlich, man merkt doch bei Didi relativ schnell, Eingespieltheit ist wichtig, ein gewisser Kreis ist wichtig und wenn du da rausfällst, dann bist du auch relativ erstmal raus, ne, häufig. Wie schätzt du das heute Abend eigentlich? Weil ich dann dieses Perspektivspiel, dachte ich so...
Für was?
Also ja, genau.
Perspektive.
Ja.
Naja, die Sache ist ja die, dass du jetzt hinten raus im Jahr gemerkt hast, ne, wo die vielen Sperren kamen, die Verletzungen kamen, dass es schon qualitätsmäßig schon sehr auseinanderging oder die Schere weiter auseinanderging. Jetzt haben wir natürlich die Situation, dass viele Spieler in den nächsten Wochen zurückkommen. Du hast dazu 2 Neuzugänge. Der einzige, der bisher gegangen ist, ist Moritz Montag, der aber, glaube ich, in der dritten Liga nur überhaupt einmal im Kader überhaupt war. Mhm. So. Und jetzt hast du natürlich, du hattest viele Stürmer, jetzt hast du aber im Prinzip einen, auf den du dich fest verlassen kannst, im Regelfall, wenn er auch verletzungsfrei bleibt, und Krüger als Alternative. So, und was machst du mit dem Rest? Ne? Und ich weiß nicht, inwiefern das realistisch ist, diese Spieler noch zu veräußern. Klingt jetzt böser gemeint, als es ist, ne? Aber ihr versteht, wie ich das meine. Oder ob man vielleicht den einen oder anderen doch noch behält für den Fall der Fälle, dass genau diese Situation zum Ende der Saison wieder eintreten könnte. Da weiß ich aber nicht, was stellt sich der MSV vor, müsste man wahrscheinlich mal fragen. Vielleicht ringen sie da auch selber noch mit sich, wie sie was machen, ob sie, aber letztendlich, also zumindest auf der Stürmerposition, da müsstest du auf jeden Fall einen abgeben, weil es sind wirklich zu viele. Und wenn du dann auch noch bedenkst, Steffen Meuer, der ja theoretisch ja auch noch Stürmer ist, den ich jetzt mal aus der
Inzwischen wird er ja eher als Sechser oder Achter gehandelt.
Aber rein theoretisch, wenn du es flexibel siehst, ja, hast du da auch genug Alternativen, wenn es eng wird? Und er hat es in den 1-2 Spielen, wo er das machen musste, hat das ja auch sehr ordentlich gemacht. Ich weiß halt nicht, inwiefern das wirklich was bringt mit diesen Spielen. Ja, sie haben aber immerhin regelmäßig Spielpraxis, ne? Das ist wichtig. Und vielleicht setzt man so ein bisschen darauf, dass man irgendwann sagt, ah, guckt mal, hier haben wir eine Verletzung, da eine Sperre. Gut, dass wir das mit diesen Perspektivspielen gemacht haben, sonst wäre Spieler XY nicht so bereit, wenn es nicht gewesen wäre. Aber am Ende des Tages ist das eine Sache, die man abwarten muss und wo man gucken muss, wie die Saison läuft. Wenn es natürlich personell so gut bestückt bleibt und wenn Zymala, Bokerns und so weiter dann auch wieder da sind, dann ja, ist die Perspektive für diese Spieler, die da spielen werden, relativ schwierig oder nicht vorhanden, so muss man es am Ende des Tages sagen.
Ein Spieler, der bei uns auch weniger zum Zug kommt, quasi klar der zweiten Garde zugeordnet wird, ist Niklas Jessen.
Ja.
Der wurde jetzt eingewechselt gegen Regensburg in der, weiß nicht, 80. Minute oder so. Josh Bitter hat seinen Abgang bekommen. Ist das schon ein Fingerzeig? Weil wir müssen dazu sagen, wir haben diesen Sieg auf eine gewisse Weise ja auch ein bisschen teurer bezahlt. Max Dittgen, der auf die Schulter gefallen ist, gute Besserung da an der Stelle auf jeden Fall, müssen wir sagen, ist dann ja auch bandagiert, dick durch die Katakomben gegangen, wird auch einige Wochen fehlen. Genau hat der MSV das jetzt nicht beziffert. Operiert werden muss er zum Glück nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Dennoch wird er jetzt erstmal leider ausfallen. Çoskun hat die fünfte Gelbe bekommen. Jetzt also bitter auf die andere Seite und Jessen dafür auf die normale Bitterposition. Wie siehst du das?
Würde ich jetzt so sagen, ja. Also
war das der Fingerzeig?
Ich glaube schon tatsächlich. Also ich könnte mir jetzt nicht viel anderes vorstellen. Das System würde jetzt nicht umschweren, dass du sagst, du spielst mit einer Dreierkette. Also das finde ich jetzt keinen Sinn machen. Und insofern ist das aber auch, und das, was Didi Hürscher im Laufe der Saison auch immer wieder gezeigt hat, wenn solche Sachen kommen, hier ist deine Chance. Und das ist, glaube ich, für Niklas Jessen, wenn wir über das Thema, ne, Perspektivspieler, die das spielen könnten, theoretisch darüber sprechen, dann ist das für ihn jetzt diese Möglichkeit, sich zu zeigen. Mal schauen, ob man mit diesem Druck auch umgehen kann, ne, ist nicht ohne. Aber letztendlich, da warten ja viele drauf, auf diese Möglichkeiten. Und wir haben eben mit dem Sturm gesprochen. Da wird es, glaube ich, nicht so viel, werden nicht so viele diese Chance kriegen, wie die, die er jetzt hat.
Mhm. Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich glaube auch, dass es ein Fingerzeig war tatsächlich. Ich glaube, dass wir Niklas Jessen dann jetzt gegen Ulm sehen werden, wo wir am Sonntag um 13:30 spielen werden.
Ich meine, ja.
Da müssen wir natürlich gleich nochmal auch drauf schauen. Sich zeigen, bevor wir in das Segment noch kurz gehen, kann sich jetzt aber auch ein Trainingsgast. Dominik Becker ist sein Name, hat bis zum Sommer beim FC Saarbrücken gespielt, immerhin ein Spieler mit 75 Drittligaspielen in den Knochen, kommt aus der Koblenzer und vor allem aus der Kölner Nachwuchsabteilung, auch mal bei Werder gespielt, dann an Saarbrücken verliehen, irgendwann von Saarbrücken festverpflichtet worden, jetzt seit Sommer vereinslos. Wir hatten ja im Trainingslager einen Traoré im Gespräch, wo wir ja aber auch relativ schnell eingeschätzt haben, was wird das für einen Sinn machen, so einer soll Spielpraxis erhalten. Bei einer eingespielten Viererkette setzt man jetzt nicht einfach irgendeinen 18-Jährigen, der noch nie Drittliga-Fußball gesehen oder gespielt hat, setzt man nicht rein. Da macht das auf jeden Fall rein im Vergleich viel mehr Sinn für mich. Wie siehst du das? Für die Innenverteidigung noch jemanden zu suchen oder da jetzt nochmal nachzulegen, ist das auch ein Zeichen für oder gegen Ben Schlicke?
Möglicherweise ja. Ich glaube, das ist gerade so eine Position, wo du wirklich Erfahrung brauchst, weil in der Offensive so mit Shimala, Susek, ne, ganzen jungen Menschen.
Muss man ja auch dazu sagen, da kommen noch einige zurück.
Bei ja, genau. Aber diese Offensive gerade über die Außen, das kannst du, finde ich, eher mit jungen Spielern bestreiten wie in der Innenverteidigung, obwohl das auch möglich ist. Aber gerade so diese Sicherheit hinten zu haben, was in der dritten Liga, glaube ich, wichtiger, also es ist in jeder Liga wichtiger, aber wichtig, aber hier insbesondere. Und insofern wäre das, glaube ich, eine gute Ergänzung. Ali Hahn spielt ja gefühlt schon seit Wochen mit 4 gelben Karten, ne? Also dann
wer ist der Nächste, ne? Der dann ja wahrscheinlich irgendwann.
Also von daher könnte da dieser Punkt kommen, ne? Und da.
Wäre es lieber gewesen, dass alle gleichzeitig eine gelbe bekommen? Da gibt's, wer ist noch gelb gefährdet? Da gibt's Hahn, hat's noch vor sich.
Lobinger. Lobinger.
Stimmt, nicht. Lobinger auch. Wäre eigentlich gut, wenn wir das alles auf einmal hätten und nicht pro Partie einer, ne? Das, ne?
Also Dietmar Hirsch hat in der PK im Anschluss ganz klar gesagt, dass es ihm so lieber ist. Dass das Stück für Stück kommt und nicht alles.
Ja, klar, gut. So. Ich bin da mehr der Typ Ketchup-Flasche, glaube ich.
Okay, aber ich bin dann eher auf Dietmar Hirsch-Seite tatsächlich.
Okay.
Also ich finde das so auch besser, dass du dann ja Woche für Woche mal hier und da was ändern musst, aber dass du nicht gleich auf gerade so Schlüsselpositionen dann da einen ganzen Kahlschlag machen musst. Also stell dir mal vor, Çoskun und Hahn werden beide verletzt, musst du ja gleich in dieser erfolgreichen Viererkette ja gleich 2 Positionen neu besetzen. Und ich glaube, es könnte schon einen Unterschied machen.
Ich bin, ja, auf jeden Fall macht das einen Unterschied. Ich bin davon überzeugt, dass das auch nochmal eine ganz andere Dynamik in die Viererkette bringt. Sehr eingespielt, jetzt auch seit fast Jahren, muss man ja sagen. Also wirklich eine sehr, sehr dynamische Viererkette, die jetzt natürlich durch das Fehlen von Çoskun aufgebrochen wird. Hoffentlich nutzt Jessen die Chance, wenn es denn so kommt. Wir sind schon ganz schön lang dran. Wir reden unseren Gästen und unserem Zuhörer natürlich jetzt hier schon so ein bisschen die Bulette ans Ohr.
Oh ja.
Jetzt geht's aber noch einmal darum, so ein bisschen auf Ulm zu schauen. Hat's gerade schon mal erwähnt, 13:30 Uhr. Ulm steckt ziemlich in der Krise. Da gab's ja zwischendurch sogar mal einen internen Brief, der geleakt wurde, einen Brief der Mannschaft, wo es dann am Ende hieß, da standen gar nicht alle Spieler hinter, wo man sich aber schon gedacht haben, was zur Hölle ist in Ulm los? Inzwischen ein alter Bekannter da an einer Seitenlinie, Pavel Dotschev.
Ja.
Grüße gehen raus nach Ulm. Der hat uns ja auch mal trainiert. Und noch ein weiteres Ex-Zebra ist da, Mirnes Pepic. Hat bei uns nie die große Rolle gespielt, muss man sagen. Ist der absolute Dotschev, wie soll man sagen, Jünger. Der Dotschev-Jünger folgt dem quasi überall hin. Jetzt hat er am Wochenende gegen Aue in einem absoluten Krisenduell, ja, wo das Ulm mal eben 3:0 auswärts in Aue gewonnen hat, was ich nicht gedacht hätte, auch noch ein Tor gemacht. Und zwar, hast du das gesehen? Ich weiß nicht, das Tor von Mirnes Pepic, unglaublich. Ganz ehrlich, der liebe Pavel, Grüße gerne auch nochmal raus, hat es ja auch in der Spieltagsvorbereitung so schön dargestellt, da gucken wir ja auch immer gerne mal rein. Das ist Heimtabellen-Zweiter gegen Heimtabellen-18. Das spricht eine deutliche Sprache. Die haben doppelt so viele Gegentore wie wir. 6 Siege, ein Unentschieden, 14 Niederlagen. Wir dagegen 11 Siege, 7 Unentschieden, 3 Niederlagen. Ich würde sagen, also laut den Statistiken ist der Tisch gedeckt.
Zweitschlechteste Defensive der dritten Liga. Vielleicht da auch nochmal das hinzuzufügen. Ja, also auf dem Papier eine klare Geschichte. Wenn wir uns mal an das Hinspiel erinnern, ne, das war ziemlich knapp. Ich weiß nicht, weißt du das? Hast du das noch vor Augen?
Haben wir
das
in 2:1 Sieg?
Ja. Last Minute von Thilo Töpken. Zwischendurch der Ausgleich von Löder.
Elias Löder, genau.
Und das 1:0 erzielt von?
Sag's mir.
Ali Hahn,
okay.
Und erinnerst du dich noch, da, das ist wahrscheinlich ein Punkt, wo du dich eher dran erinnerst, an diese gelb-rote Karte von Borkowski vor der Pause, das mit dem Ball wegschießen.
Ja, das war sehr unnötig. Ach ja, stimmt, da haben wir in Unterzahl noch, klar, ja, jetzt kommen die Bilder wieder, richtig, ja, richtig. Das war tatsächlich eins dieser Spiele, wo man früher gesagt hätte, das hätten wir unter normalen Umständen verloren. Das war eins dieser Spiele, wo man schon sah, in welche Richtung und welche Dynamik bei uns und wie man uns einfach nicht stoppen kann. Also nur sehr schwierig. Mhm. Absolut. Das hat mir auch, dieses Spiel hat mir auch ein Urvertrauen gegeben damals. Also, dass ich dann auch gedacht habe, nee, ich glaube, es geht jetzt so weiter. Einfach das Pendel schlägt so immer für uns aus. Löder, hast du gerade angesprochen, ist die Einheit oder der Top-Torschütze, würde ich sagen, mit 7 Toren. Und mit Leon Dajaku, auch jemand, der mal bei den Bayern gespielt hat, bei Bayern 2 und auch, glaube ich, gegen uns gespielt hat, als es um alles oder nichts ging, zweite Liga oder nicht, damals auch im Kader stand. Leon Dajaku, 6 Vorlagen, so ein bisschen die Ones to watch. Und natürlich ein weiteres Ex-Zebra, dürfen wir nicht vergessen, Niklas Kölle, Grüße gehen raus, auch nochmal. Auch mit im Kader wollen wir hoffen, dass Ex-Zebras, das ist ja auch so ein alter Fluch, der sich inzwischen so ein bisschen pulverisiert hat, aber mit 2 Ex-Zebras im Kader, vielleicht auch in der Startaufstellung, die Chance relativ hoch, dass es mal wieder ein typisches MSV-Gegentor gibt, also ein Ex-Zebra gegen uns trifft. Hoffen wir das erstmal nicht. Wie schätzt du es jetzt ein? Du willst ja immer tippen.
Ja.
Jetzt am Ende, ist es nach diesem 3:0 gegen Aue, wo man jetzt auch sagen muss, dass das viel fehlerbedingt war, Aue da viel eingeladen hat. Die Vorzeichen haben wir gerade mal ganz grob umschnitten. Wie sieht dein Tipp aus?
Ich kann mir vorstellen, es wird ein richtig dreckiges Fußballspiel.
Ja.
Im Donaustadion freue ich mich sehr drauf, bin zum ersten Mal da.
So, glaube ich aber wieder, ne? Dann
da gibt's ja nicht Andrea Berg. Oder nicht, dass ich wüsste. Aber, also wie gesagt, total dreckiges Fußballspiel, so Sonntagnachmittag 13:30 Uhr, die Ente, die Gans liegt noch ein bisschen quer im Magen und dann spielst du dieses Fußballspiel. Vielleicht wird er auch noch ganz bitterkalt. Ich kann mir vorstellen, dass es am Ende für den MSV so ein richtig dreckiges 1:0 wird. Vielleicht sogar, aber darauf wette ich jetzt nicht, ein Norweger Elfmeter. Irgendwie so begettet die mich.
Das können wir gerne jede Woche durchziehen.
Ich mach das jetzt so lange, bis es endlich funktioniert. Und Dietmar Hirsch möchte ja einen Elfmeter haben.
Bis Abend.
So. Aber ich wette ja jetzt nicht drauf.
Ja, fällt mir auch noch ein, wenn ich an Donaustadion denke, ein ziemlich zugiger Laden,
ja,
glaube ich. Können mir vorstellen, dass die Platzverhältnisse auch nicht so doll sind. Haben mir ganz geil vergessen zu erzählen. Ich fand unseren Platz jetzt hier bei uns im Stadion, das sah so aus, wie als hätte er noch irgendwo kurz vorher noch mal was Schweres drauf gestanden. Es wurde ja teilweise neuer Rasen verlegt.
Ja, ja.
Also von unserer Warte aus, von unserer Sicht, fand ich teilweise sehr ackerig. Ne? Also hoffe ich mal sehr, dass da jetzt noch ein bisschen was ranwächst. Ich war jetzt nicht so überzeugt. Die Spieler haben jetzt nicht groß übers Geläuf beschwert. Ja. Man wird auch eher beim Auswärtsplatz gemacht. Ne? Klar, man will den Greenkeeper ja nicht ans Bein pissen. Aber ja, ich fand es irgendwie, sah bei uns schon sehr ackerig aus, muss ich sagen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was zuletzt da für... Also es gab ja Weihnachtssingen und sowas. Ich weiß nicht, ob der Rasen da immer noch leidet. Und jetzt im Winter kriegst du da ja auch kaum was angewachsen. Aber wollte ich noch mal ganz kurz dazu sagen, ich war so ein bisschen so, war da nicht neuer Rasen verlegt? Für mich sieht das irgendwie, also ich bin auch kein Experte, haut mir gerne auf die Finger. Tut das sowieso immer, wenn ihr was zum Kamellen habt. Ihr wisst, streifendienst@radioduisburg.de oder aber einfach rein in die Kommentare. Und ja, wir würden uns natürlich auch über ein Like freuen. Dementsprechend, ihr merkt schon, ich gehe so langsam, weil wir jetzt, glaube ich, auch langsam auf die Stunde zu gehen, Richtung Ende. Ich muss auch noch tippen und sage, ist dreckiges Spiel, schwieriges Geläuf, Pavel Dotschev, ein alter Hase. Ich sage, auch wenn ich damit vielleicht die Euphorie so ein bisschen bremse, es gibt ein 1:1. Tatsächlich, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Also wünsche ich mir natürlich nicht, das muss man ganz klar dazu sagen. Aber ich tippe jetzt mal so ein bisschen nach meinem Bauchgefühl und da sage ich, dreckiges Spiel gehe ich mit. Ein Sieger wird es am Schluss wahrscheinlich nicht gehen. Ich hoffe es aber natürlich.
Ja, aber ist jetzt auch kein Hot Take. Also ich verstehe deine Beweggründe.
Gut, David. Willst du dann heute mal einfach mal Tschüss sagen? Ich finde,
soll ich mal Tschüss
sagen? Du solltest mal Tschüss sagen. Ich finde, ich stehe da viel zu sehr im Mittelpunkt. Deswegen, ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir schön weiter Kommentare bekommen, dass wir Likes bekommen, dass ihr da so mitzieht, ist einfach geil. Und ja, die letzten famous words von dir, Herr Müller.
Ja, kommt alle nach Ulm, kauft fleißig Tickets. Da würde ich so sagen, lohnt sich aktuell auch mal so einen kleinen Trip dann. Letztendlich die in Groß-Asbach dabei waren, sind es ja mittlerweile jetzt auch gewöhnt. Insofern, ja, auch danke von mir. Folgt uns gerne, empfehlt uns gerne weiter, ganz wichtig. Und schaut auch gerne mal allgemein, wenn ihr noch andere Infos rund um diese Region hier haben wollt, bei nrz.de und bei Radio Duisburg natürlich auch vorbei.
Sehr, sehr
gerne. Freuen sich alle auch in unserem Umkreis, da ein bisschen was zu lesen. Und zu hören. So, das war jetzt genug an Werbeblock und damit sehen wir uns dann in der nächsten Woche wieder.
Ciao, ciao, ihr Lieben. Macht's gut.
Ciao.
Streifendienst 1902, der MSV-Talk. Eine Produktion von Radio Duisburg und der NRZ. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.